Ich habe das Thema des diesjährigen VCFB Computersprache eigentlich so aufgefasst, dass es vor allen Dingen um Spracherkennung und Spracherzeugung geht. Und ich habe mich vor ein paar Jahren, speziell 2007, schon einmal mit dem Thema beschäftigt, Spracherkennung. Wie versteht ein Computer überhaupt Sprache? Und zwar konkret, wie versteht ein alter Computer Sprache? Im Baujahr 1984. Wie wurde das damals sozusagen in den Anfängen gemacht? Und es gab in der DDR für die Kleinkomputer Z9001 ein Spracheingabemodul. Und genau darum soll es in meinem Vortrag gehen. Wie ist das? Wie ist das aufgebaut von der Technik? Und wie funktioniert es? Der Z9001 ist hier in der Mitte zu sehen, ist ein typischer Vertreter der Kleinkomputerklasse mit einem Z80-Prozessor, 64 Kilobyte RAM im Vollausbau, standardmäßig hat er nur 16 Kilobyte RAM. Über diverse Module, die rechts neben dem Fernseher an der Seite zu sehen sind, zu erweitern. Als Massendatenspeicher ist ein Kassettenrekorder rechts oben zu sehen und es gab verschiedene Ausgabegeräte, Drucker, Schreibmaschine oder Plotter, die auch angeschlossen werden konnten. Das ist so ein Komplettsystem, was hier auf dem Bild zu sehen ist, mit wirklich allem, was industriell hergestellt wurde. Also ein normaler Heimcomputer, nichts Besonderes eigentlich im Vergleich zu westlichen Computern der damaligen Zeit, außer dass er etwas rückständiger in der Technik war. Er hatte keine Vollgrafik, er hat nur eine Blockzeichenausgabe gehabt, einen Zeichengenerator konnte man nicht erweitern, also man musste mit dem vorlieb nehmen, was war. Farbe hat er von Anfang an auch nicht gehabt. Es gab einen Farbsatz, den man einbauen konnte, aber das war auch alles entsprechend teuer. Hier nochmal zum Nachlesen. Taktfrequenz sind 2,5 MHz und das ist und mit 16 Kilobyte RAM. Und das ist also was, was man im Hinterkopf behalten sollte, welche technischen Voraussetzungen, welche technischen Möglichkeiten waren überhaupt da, um Spracherkennung zu machen. Es gab in der DDR noch weitere Heimcomputer, die KC85-2 bis 4, beziehungsweise H10-100 genannt, vom VEB Mühlhausen. Und das war eigentlich schon alles, was es an Computerszene in der DDR gab, oder an Computertechnik in der DDR gab offiziell. Auch die Stückzahlen sind, weiß Gott, nicht mit dem vergleichbar, was es an westlichen Computern gab. Von diesem Z9001 wurden alles in allem etwa 50.000 Stück hergestellt in einem Zeitraum von 6 Jahren. Und auch diese sind nicht bei den Endkunden, im Haushalt gelandet, sondern größtenteils in der Industrie, zur Steuerungscomputer, beziehungsweise in der Forschung und Lehre an Schulen und in Computerkabinetten, um möglichst vielen Schülern Computer erstmal nahe zu bringen. Ein Grund, warum die auch nicht so verbreitet sind, sind natürlich auch die Preise gewesen. Da oben sieht man mal den Preis für die Farbausführung, 3.400 Mark. Beim Einkommen einer normalen Sekretärin von 800 Mark im Monat kann man sich vorstellen, dass das unendlich viel Geld ist. Und es kommt noch viel mehr Geld dazu. Ein Fernseher, der auch nicht billig war, wenn man ihn überhaupt bekommen hat, ein Farbfernseher, hat auch etwa so um die 4.000 bis 5.000 Mark gekostet. Kassettenrekorder 600 Mark. Also es waren schon hohe Preise und ein sehr, sehr kostspieliges Hobby zur damaligen Zeit, wenn man das so haben konnte. Deswegen wurde auch viel gebastelt und ausgetauscht und alles Mögliche versucht. Mein ersten Fernseher, den ich hatte, war ein ganz, ganz alter Röhrenfernseher aus dem Schrott, der so halbwegs wieder funktionierte und der ein Bildverhältnis von, sagen wir mal, 3:1 hatte. Also es war so extrem breit gezogen und nach 10 Minuten Anheizzeit war überhaupt erstmal ein Bild da. Aber es funktionierte. Und hier schon zu sehen, ein Spracheingabemodul. 1987 kam das auf den Markt zu einem sehr geringen Preis von nur 343 Mark. Um das es dann hier geht. Es ist nicht der Endpreis, es ist dieser Industrieabgabepreis. Also es war nicht für einen normalen Verbraucher zu bekommen. Und man brauchte noch natürlich die Software und die Kassette mit der Software war nochmal weitere 87 Mark. Also die muss man noch dazu rechnen. Aber im Vergleich zum RAM-Modul, im RAM-Erweiterungsmodul 618 Mark für 16 Kilobyte RAM. Hier auf dem Bild sieht man das Spracheingabemodul und das dazugehörige Mikrofon. Nannte sich im DDR-Deutsch Sprechzeug SP75. Entworfen 75 und auch im Jahre 84 noch hochaktuell und topmodisch. Es gibt Werbefotos von Spracherkennersystemen, wo dann eine junge Sekretärin da sitzt mit diesem tollen Klopper am Ohr und diktiert. So, das Spracheingabemodul wurde als Modul, als Steckmodul 1985-86 entwickelt und 1987 auf der Leipziger Frühjahrsmesse gemeinsam mit dem KC87 vorgestellt. Der KC87 ist der Rechner, der vorhin zu sehen war, der Kleincomputer 87, hervorgegangen aus dem Z9001 und als Neuerung und warum er eine neue Nummer bekommen hatte, er hatte dann ein BASIC integriert, hat noch ein 8K EEPROM dazu bekommen, der drin war, dass man gleich loslegen konnte mit BASIC. Bei der Urvariante musste man BASIC erstmal von Kassette laden. Über die produzierten Stückzahlen ist nichts bekannt. Die Leiterplatte wurde in drei verschiedenen Versionen produziert, aber auch da sind keine Stückzahlen bekannt. Wenn überhaupt, waren es wenige tausend Module, die produziert wurden, aber auch da sind sich die Entwickler nicht einig und haben keine Informationen darüber. Es gibt zwei Namen, die mit der Spracherkennung in der DDR immer wieder auftauchen. Das ist einmal Dr. Sewege und dann Dr. Cordon. Dr. Sewege ist derjenige, der die Software entwickelt hat, die komplette Sprachsoftware. Das war auch sein Forschungsgebiet, auf dem er seinen Doktor gemacht hat. Und hier ein etwas aktuelleres Bild aus den 90er Jahren. Und Dr. Cordon, der Hardwareentwickler war und die zugehörige Hardware dafür entwickelt hatte. Natürlich gab es nicht das Sprachmodul als Entwicklung aus dem Nichts heraus, sondern das Ganze ging natürlich los mit einer großen Forschung und einer richtigen kommerziellen Spracherkenner, der K7820 bzw. Nachfolgemodelle oder Teile davon, K8721, 23, 24. Und dieses System sieht man hier. Das ist so ein Klopper, so groß, so tief, 16 Kilo schwer. Und eigentlich von der Bedienung her, es hat einen Ausschalter. Auf der rechten Seite ist noch so ein Drehwahlschalter, wo man so verschiedene Sprecher einstellen konnte, fünf verschiedene Sprecher. Und dann eigentlich wurde hier vorne nur das Mikrofon angeschlossen und das war's. Und es gab an der Seite noch einen speziell umgebauten Kassettenrekorder, der hier so zu sehen ist, als Bedieneinheit, mit der dann andere Spracherkennung nachgeladen werden konnte. So sah das Gerät von innen aus, von hinten, man erkennt nicht allzu viel und so eine offene Bedieneinheit ist dann auch zu sehen. Ein ausgesägter Kassettenrekorder vom anderen betrieben und der Tastatureinheit und so weiter ist noch hier auf Lochrasterplatte zusammengelötet. Also das Ganze ist ein Versuchsmuster, was hier zu sehen ist. Und das waren jahrzehntelang die einzigen Bilder, die von dieser Spracherkennung noch existiert. Und im letzten Jahr hat mir der Entwickler Dr. Sewege, als er in den Ruhestand gegangen ist, bei sich aus seinem Fundus dann noch diesen Spracherkenner überlassen. Deswegen kann ich dann hier auch mal ein Farbfoto präsentieren. Und es ist etwas unscharf, aber man erkennt es vielleicht. Fabriknummer 001, der allererste, der jemals von dieser Serie gebaut wurde. Da steht auch das Gewicht drauf, Masse 16 Kilo, Baujahr 1984. Von innen sieht man drei Netzteile, 3x 15 Volt, 5 Ampere, reichlichst Reserve, ich weiß nicht wozu, es ist nur eins davon angeschaltet und auch davon sind 5 Ampere sehr, sehr viel. Eine große Lüftereinheit, das sind zwei große Lüfter hintereinander und dann hier drei Einsteckkarten im K1520-System. Ganz unten ist die ZVE-Einheit, die zentrale Verarbeitungseinheit, also U880-Platine. Mit 16 Kilobyte RAM drauf, dann kommt eine ROM-Platine, hier habe ich gleich nochmal ein Bild, und dann oben die Hardware-Platine für die Analogsignalverarbeitung, sprich also Digitalisierung des Mikrofonsignals. Das ist die ROM-Platine. Wenn man genau hinguckt, erkennt man als Baustein U555, das sind genau 1 Kilobyte, also sind hier 16 Kilobyte ROM drauf. Reicht aus, um 50 Wörter, die erkannt werden sollen, zu speichern. Und damit, mit diesem ROM-Speicher, war das also als wirklich als Festwertsystem oder als System, was über Sprache gesteuert werden konnte, direkt einsetzbar. Man kann auch so ein bisschen am Text lesen. Achtung, Ofen 10, Temperatur zu hoch. Das waren also die Spracheinheiten, die erkannt werden konnten damit. Zurück zum Kleincomputer. Man braucht beim kleinen Computer nicht ganz so viel Hardware, wie in dieser ESE gerade zu sehen war. Es reicht ein kleines Modul aus, an das ein Mikrofon angeschlossen werden kann, die ganze Rechnerplatine entfällt, die ist ja im Rechner schon drin. Und auch für die Software braucht man kein extra ROM-Modul oder eine ähnliche Möglichkeit. Das kann man sich auch sparen, indem man das einfach von Kassette nachlädt. Das sollte im Entwicklungsbereich oder Heimbereich ausreichen. Und mit diesen Prämissen wurde dann das Spracheingabemodul entworfen. Man sieht es hier nochmal von außen. Man sieht auch hier nochmal das Sprechzeug als Foto. Ziemlich schlechte Sprachqualität, was aber wieder Vorteil für die Spracherkennung hatte. Leider besitze ich so einen Teil nicht. Ich kann es also nur mit meinem ähnlichen Kopfhörer vorführen. Meiner ist dann Baujahr 66, den ich dann habe. Der DKT66, auch ein Standard-Kopfhörersystem aus der DDR oder das zweite eigentlich dann. So, und das ist die Hardware. Man erkennt im Modul viele analoge Teile. Man erkennt auf der linken Seite eine CDC und ein bisschen Mäusefutter drumherum. Und wenn man sich den Schaltplan einmal anschaut, erkennt man eigentlich auch die wesentlichen Bestandteile. Das ist einmal beim Mikrofon ein kleiner Vorverstärker, beziehungsweise hier in dem Moment ist der Vorverstärker nicht weiter eingezeichnet, ist ein Begrenzer. Dann nochmal ein Signalverstärker, der den Pegel letztendlich total verzerrt, also total übersteuert. Und dann haben wir einen Hochpass, einen Tiefpass, oben noch eine In-Out-Dekodierung, eine LED und die CDC. Also letztendlich wirklich sehr wenig, was an Material nötig war. Gesamtpreis dafür trotzdem 343 Mark Ost. Hier ist es noch etwas größer zu sehen. Warum so viel Hardwareaufwand und warum Hoch- und Tiefpass? Wenn man einfach mal sich überlegt, heutzutage, wie sample ich Sprache im PC, wie nehme ich das auf? Wenn ich auch was ganz Primitives nehme, ich sage, ich nehme mit 8-Bit Digitalisierung und mit 11 kHz Abtastfrequenz, also ziemlich schlechte Qualität, Telefonqualität sozusagen, habe ich in einer Sekunde trotzdem ganz schnell meinen 16 Kilobyte RAM voll. Nur allein mit dem Sprachsignal. Das ist weder erkannt, noch irgendwie klassifiziert, noch irgendwas anderes damit gemacht. Und ich bräuchte ja auch irgendwelche Referenzmuster, um überhaupt was zu erkennen. Reicht der Speicher vorne und hinten nicht. Ich muss also das Sprachsignal von Anfang an extrem komprimieren, vereinfachen, klassifizieren, Merkmale bilden. Und die Forschungsarbeit gab es international. Die Literatur war auch unseren Universitäten irgendwie erreichbar. Also der Stand, wie es im Ausland gemacht wurde, war bekannt. Und auf diesen Arbeiten hat man sich natürlich dann berufen und darauf dann weitergearbeitet. Und es zeigt sich zum Beispiel, dass man die gesamte Aussteuerungsinformation, die Analoginformation gar nicht braucht. Es reicht aus, wirklich die Nulldurchgänge abzutasten und damit statt einer 8-Bit-Digitalisierung einfach nur eine 1-Bit-Digitalisierung zu machen an dieser Stelle. Und man misst dann nur die Zeiten zwischen den Nulldurchgängen eines Signals. Und dann ist es sinnvoll, das noch ein bisschen per FFT zu splitten auf verschiedene Frequenzbereiche. Und auch da zeigte sich, dass zwei Frequenzbereiche ausreichen. Einen höherfrequenten und einen tieferfrequenten. Die Trennfrequenz liegt etwa bei 1 Kilohertz und der Hochpass sollte noch einen ziemlich steilen Abfall bei maximal 7 Kilohertz haben, um die Frequenzbereiche ein bisschen einzugrenzen. Und dann hat man ja hier so eine analoge Frequenztrennung gemacht, eine analoge FFT sozusagen, und hat dann das Signal schon vorverarbeitet. Man sieht also hier hinter noch ein paar nochmal die Verstärker mit den Dioden, Begrenzer mit den Dioden und dann hinten nochmal Schmidt-Trigger, die die Flanken wirklich exakt steil machen, dass ein digitaler Schaltkreis die weiterverarbeiten kann. Und die Digitalisierung heißt Messung der Nulldurchgänge des Signals, ich zeige gleich Signale, übernimmt dann die CTC. Deswegen ist das hardwaremäßig wirklich schon alles, was dann benötigt wurde. Oben die Anzeige wird um ein einfaches Flip-Flop gemacht, ist eine Spielerei, braucht man nicht unbedingt, aber ist natürlich erstens schön, wenn man es blinkt und zweitens ist es ein optisches Signal, was man nutzen kann. Jetzt kannst du sprechen, jetzt nicht mehr. Was kann das Spracherkennermodul? Insgesamt war das ein durchaus üblicher Stand der Technik mit maximal 200 erkennbaren Wörtern oder Referenzen. empfohlen wurde, das aufzuteilen auf 50 Wortklassen und jede Wortklasse konnte dann mehrere Referenzmuster enthalten. Die Wortlänge, die erkannt wurde, waren bis maximal 2 Sekunden bzw. 1,8 Sekunden, weil innerhalb der nächsten Sekundenbruchteile dann das Wort ja erkannt werden musste, noch nachdem es zu Ende gesprochen war. Und es sind Einzelworterkenner, damals übliche Technik gewesen. Das heißt, man musste wirklich abgehackt sprechen, um ein Wort zu erkennen. Die Erkennungsquote für geübten Sprecher soll bei 90% gelegen haben. In einem Fachbeitrag wird dann sogar für einen standardisierten Test von 97% gesprochen und entsprechend geringere Prozentzahlen bei Rückweisung und Fehlererkennung. Aber trotzdem sind auch 90%, also 9 von 10 Worten richtig erkannt, durchaus nicht schlecht für die damalige Technik. Immer wieder zur Erinnerung, es ist ein U880-System mit 2 MHz Taktfrequenz. So, und jetzt mal, wie funktioniert Spracherkennung? Ich habe oben das Sprachsignal und der Stand der Technik, internationaler Stand der Technik, wie es auch heutzutage eigentlich noch so erfolgt, ist, dass das Sprachsignal in kleinere Zeitabschnitte eingeteilt wird, in dem Fall hier in 0,26 Millisekunden Abschnitte, die dann einzeln analysiert werden. Analysieren heißt also, dass die Nulldurchgänge gezählt werden. Die werden dann irgendwie klassifiziert. Das ergibt einen Merkmalsatz, der hier so als Vektor aufgemalt ist. Das wird dann alles zusammengefasst für ein gesamtes Sprachsignal zu einem einzigen Merkmalsatz. Und der wird in einem, also dieses Wort besteht dann aus diesen Merkmalsätzen und das wird in einem Referenzmustervergleichssatz dann verglichen und somit ein Wort erkannt. Das sind also wirklich zwei Sachen. Erstmal die Aufteilung in kleinste Einheiten, wo man dann von der Sprachlänge her sagt, da verändert sich nicht viel. Wenn ich sage 1, habe ich ja die eigentlichen Buchstaben. Ä, I, N, S, so vielleicht so, oder Ä, N, S. Und die Sprachzeit davon ist immer länger als 0,26 Millisekunden. Und deswegen nimmt man dann an, dass in dieser Zeit das Sprachsignal nicht sehr stark verändert und dass deswegen die Messung des Signals in diesem Zeitraum oder die FFD in diesem Zeitraum ein paar sinnvolle Ergebnisse liefert.
Aber was passiert denn, wenn ich es langsam rede, zum Beispiel? Was? Was passiert denn, wenn ich dann langsamer rede als das Referenzmuster? Funktioniert das dann trotzdem oder musste ich auch einheitlich schnell
sprechen? Man muss einheitlich schnell sprechen. Okay. Also wenn ich 1 und 1 sage, sind das schon zwei völlig verschiedene Worte. Man etwas sehr stark symbolisiert hier, so ein Eingangssignal, aufgetrennt in Tiefpass und Hochpass. Man erkennt sozusagen die grobe Wellenform als Tiefpass und die ganzen kleinen Schwingungen als Hochpass unten. Und jetzt wird einfach gezählt, takt, 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 wie viel Takte vergehen bis zum nächsten Nulldurchgang. Und das sind beim Tiefpass entsprechend weniger und beim Hochpass gibt es entsprechend viele Nulldurchgänge. Und das wird jetzt einfach in Klassen gesagt, sagen wir 10 bis 15 Takte, die ich zähle, ist Klasse 1, 6 bis 8 Takte sind Klasse 2 und so weiter. Und dann kann man so ein Nulldurchgangshistogramm, NDG, Nulldurchgang, aufbauen. Und das sieht dann so aus. Ich habe jetzt also hier zweimal die Klasse 1 gezählt, dreimal die Klasse 2, siebenmal die Klasse 5 und zwölfmal die Klasse 6. Als Beispiel. Damit habe ich jetzt für dieses Zeitfenster von 26 Millisekunden das schon vereinfacht auf insgesamt jetzt hier 8 Zahlen von 0 bis 12 oder 0 bis 16, also auf 4 Byte schon mal verkleinert. Aber das ist jetzt für ein Zeitfenster und das ist immer noch viel zu viel an Daten, als dass man die in Echtzeit auf einem Z80-Prozessor verarbeiten kann. Deswegen macht man einfach nochmal einen Schnitt. Merkmalsvektor. Und schneidet alles ab, was über einem gewissen Schwellwert liegt. Und alles, was darunter liegt, wird also verworfen, alles, was darüber ist, wird gezählt. Und damit habe ich hier nochmal von diesem Mehrmalsvektor eine 1-Bit-Quantifizierung und habe dann damit mein gesamtes Signal erstmal schon auf Bitwerte reduziert. Das sind jetzt dann vielleicht noch 20 Bit, 50 Bit, je nachdem, wie viele Kanäle man hat. Und praktisch sind es 8 Kanäle, die hier genommen werden, auch wenn sie auf dem Bild noch ein bisschen mehr angemalt wird. Und für jedes Zeitfenster werden jetzt diese 8 Bit aufgesammelt. Das Ganze wird bei einer Sprachzeit von maximal 2 Sekunden, natürlich werden das 100 Zeitfenster dann, also eine ganze Menge. Wenn man so lange spricht, und dieses Zeitfenster muss jetzt nochmal normalisiert werden, um das dann vernünftig vergleichen zu können und auch wieder, um es kompakter zu haben. Und dann wird dieses Zeitfenster jetzt gestaucht, wie man heutzutage im Bild staucht, kann man sich das vorstellen, mit dem Programm einfach so zusammengeschoben oder, wenn es zu klein war, entsprechend vergrößert auf 16-Bit-Breite. Und dann hat man so ein normalisiertes Muster da unten, was dann so ein typisches Bild ergibt. Und damit habe ich mein gesamtes Wort, was ich gerade gesprochen habe, auf 16 Byte reduziert. So, das ist der große Kniff, die große Technik, die dahinter steckt. Hier sind ein paar Beispiele zu sehen, wie dann diese Muster aussehen können. So ein bisschen auch eingezeichnet, was dann so die Phoneme dazwischen sind, die zu hören sind. 2. Und man kann sich diese Muster vielleicht so ein bisschen vorstellen. Vorhin beim Bild, die höheren Klassen waren die hohen Frequenzen, also die hohen Frequenzen jetzt oben. Und wenn man sich so mal überlegt, 2, fange ich vorne an mit so einem Zischlaut, und wo ziemlich hohe Frequenzen dabei sind. Und das W ist schon ein bisschen tiefer gesprochen, deswegen zum Anfang bei der 2 ziemlich viel oben im oberen Kanal 8. Und beim W geht das dann weiter nach unten. Und man erkennt auch so ein bisschen die Ähnlichkeit, dass die Es mehr oder weniger ein ähnliches Muster ergeben, einen ähnlichen Frequenzbereich ergeben. Aber es ist eben keine Einzelphonemerkennung, es ist einfach nur eine Wortklassifizierung an dieser Stelle. Wenn ich jetzt mein Wort habe, was ich gerade gesprochen habe, muss ich das irgendwie vergleichen mit vorhandenen Referenzmustern. Und wie funktioniert so ein Vergleich? Welche Möglichkeiten hat man da? Heutzutage gibt es ja verschiedene Vergleichsmethoden, wie man sowas effektiv testen kann. Man kann sich vorstellen, wenn ich ein Wort einmal, zweimal, dreimal gesprochen habe, spreche ich es nicht ganz exakt gleich. Es differiert immer ein bisschen. Und deswegen kann ich nicht sagen, ich nehme meine Referenz, die genau gleich ist. Ich vergleiche 16 Byte miteinander, sondern ich muss es nehmen, was am ähnlichsten ist. Und diese Berechnung, was ist am ähnlichsten, erfolgt effektiv und einfach über das mathematische Verfahren der Hamming-Distanz. Klingt gut, ist von Hamming erfunden worden mal, ist eigentlich was ganz Simples. Es zählt einfach die Anzahl der verschiedenen Bits. Wenn ich ein Byte habe mit dem Wert 1 drin und ein Byte mit dem Wert 3, habe ich als Binärdekodierung die 0, 1 und die 1, 1 und da ist genau ein Bit unterschiedlich. Also sind sie nach Hamming-Distanz schon relativ ähnlich. Ist nicht unbedingt sinnvoll, aber oder nicht zu sagen, die 1 wäre ähnlicher der 3, aber das reicht für die Spracherkennung völlig aus und lässt sich unheimlich schnell und effektiv implementieren, indem ich einfach die beiden Referenzmuster mit XOR miteinander verknüpfe. Dann kriege ich als Ergebnis ja genau die unterschiedlichen Bytes oder Bits und dann brauche ich bloß noch die Bits zählen. Und nun bietet derzeit 80-Prozessor keinen Befehl, um Bits zu zählen, die gesetzt sind. Man könnte jedes Bit einzeln testen, kostet aber wieder viel Zeit. Und da greift man einfach dann auf eine entsprechende Liste, eine Werteliste zurück, wofür alle 256 möglichen Varianten die Bits einmal kurz vorberechnet werden beim Start des Erkenners und dann einfach ausgewertet werden können. So, und das Referenzmuster mit der geringsten Distanz, Hamming-Distanz, wird dann als erkanntes Wort angeboten. Und wenn die Distanz zu groß ist, gibt es auch hier wieder eine Abweisungsschwelle und dann wird es entsprechend verworfen. Bei der praktischen Arbeit und bei der Forschung überhaupt hat es sich dann gezeigt, dass es sinnvoll ist, für ein einzelnes Wort nicht nur ein einzelnes Referenzmuster zu haben, sondern eine Klasse von verschiedenen Referenzmustern, wo der Sprecher eben seine verschiedenen Varianten dann mehr oder weniger sich immer merkt. Und das können dann so 2, 3, 4, 6 verschiedene Referenzmuster werden, die dann über Clusterbildung zum selben Ergebnis, sprich zum selben erkannten Wort führen sollen. Ja. das war erstmal das grundlegende Verfahren, Spracherkennung an dieser Stelle. Datenreduktion auf ein verträgliches Maß, was der Computer noch in Echtzeit verarbeiten kann, und Erkennung. Was fehlt noch alles? Die Wortsignaldetektion. Ich muss erkennen, wo geht ein Wort überhaupt los, wo endet es. Und da kommt jetzt wieder hinzu, dass ich also einen Einzelworterkenner habe, wo ich wirklich Wort für Wort für Wort langsam sprechen muss, was die Analyse vereinfacht, indem man dann einfach nachguckt, kommt jetzt eine Zeit lang überhaupt kein Nullsignal mehr, kein Nulldurchgangssignal mehr, dann spricht er gerade nicht. Das kann ich an der CTC ja gerade sehen. Wenn das Klassenergebnis total null ist, dann spricht er gerade nichts. Dann die Clusterbildung, sprich die Zusammenfassung von Wortklassen, das Verwerfen falscher Muster. Und natürlich muss das Ganze softwaremäßig alles ineinander verwoben sein. Die Erkennung muss bereits losgehen, während ich spreche. Ich kann nicht anfangen, erst komplett zu sprechen, komplett zu digitalisieren und dann zu erkennen, das dauert einfach zu lange auf so einem kleinen Prozessor. Und mir standen als Schüler 1987, war ich bei der Leipziger Messe, da habe ich das System zum ersten Mal gesehen. 1988 war ich Student in Halle und wir hatten dort an der Universität so ein Modul auch bekommen. Da hatte ich dann noch Zugang zur Software und konnte man mir die mal anschauen, allerdings nur in Binärform, die mir auf der Kassette vorlag. Und man hatte sich, oder ich hatte es damals und auch später reassembliert und versucht zu verstehen, es geht nicht. Ohne technische Informationen im Hintergrund, wie sowas funktionieren soll, hat man keine Chance ranzukommen. Und ich hatte dann 2007 Kontakt zum Entwickler, zum Dr. Sewege, der vorhin zu sehen war. Und er hatte noch bei sich ein paar alte Unterlagen, die dann entsprechend ja, so aussahen, als Rückseite gehabt vom anderen Ausdruck, der moderner war, ihm wichtiger war, aber da war noch vieles zu retten. So, das sind so die gesamten Sachen, die ich dann so mal eingescannt habe und was noch so übrig war an Code-Resten. Aber es war wenigstens kommentiert und man konnte daraus schon viel entnehmen, wie das überhaupt alles funktionieren sollte und dann in dem Code suchen die Stellen, die ähnlich waren oder die sogar zusammengehören. Und damit konnte ich dann die gesamte Software analysieren und verstehen und auch ein bisschen umarbeiten. Noch es werden zwei CTC-Kanäle benutzt, allein für einen Hoch- und Tiefpass. Das war ja für die im Schaltbild vorhin schon zu sehen, für die Erkennung von hohen und tiefen Frequenzen. Jeweils, wenn ein Nulldurchgang kommt, erzeugt die CTC einen Interrupt und beginnt wieder von vorn einfach die Takte zu zählen bis zum nächsten Nulldurchgang. Und ein dritter CTC-Kanal arbeitet als Zeitgeber für das Zeitfenster von diesen 26 Millisekunden. Und alle 26 Millisekunden wird dieser Zeitgeber wieder von vorn gestartet. Und dann kann ich einfach durch Auslesen von diesem Wert, wenn bei CTC-Kanal 0 oder 3 ein Interrupt kommt, einfach nachgucken, wo bin ich eigentlich jetzt gerade in meinem Sprachsignal. Und die Nulldurchgänge werden mit dieser Position als Intervallklasse einfach raus. Die Interrupt-Routine des Zeitfensters sammelt die Intervallklassen von Hochpass und Tiefpass in 8 Byte dann zusammen. Das waren diese ersten Sachen dann zu sehen. Und die Pausendetektion sucht Wort Anfang und Ende. War jetzt ein Zeitfenster und mehrere Zeitfenster lang nichts zu hören, keine Signale. Dann ist die Sprache zu Ende, beziehungsweise dann geht es erstmal los. Und wenn sie zu Ende ist, erfolgt in dem Moment dieses Abschneiden der Intervallklassen auf ein Bit. Und das Ergebnis wird dann intern in einem Signalspeicher X-Feld gespeichert, der ist maximal 160 Byte lang. Und dieses Zusammenstauchen oder Strecken auf ein normiertes 16-Byte-Feld erfolgt dann in der zeitlichen Normierung, zeiteinheitlich, Zeit 1, das sind alles schöne deutsche Label, kann man sich noch was darunter vorstellen und wieder erraten, was dahinter gemeint sein konnte, maximal 5 Buchstaben. Da steckt auch wieder viel Logik dahinter. Das Ganze war vorhin vielleicht kurz zu sehen im Programmcode. Es ist alles in Assembler programmiert. Es ist nichts davon in höheren Programmiersprachen programmiert, sondern wirklich alles purer Assembler und eben auch an solchen Stellen viel Optimierung. Und jeder, der Assembler programmiert, weiß, dass eine normale 0815-Programmierung kein Problem ist, aber die Umsetzung von Algorithmen durchaus schon ein bisschen Gehirnschmalz verlangen kann. Und gerade in so eine Sache, wie stauche ich, wie entzerre ich ein Signal, muss man ein bisschen schon überlegen, wie man es sinnvoll macht. Ja, weitere Routinen. Was brauche ich noch alles an Code? Ich brauche eine Vergleichsroutine, um eine minimale Hamming-Distanz zu berechnen. Die ist relativ einfach zu machen. Ich habe schon vorhin kurz erklärt, wie das funktioniert. In dem Store werden die beiden Datensätze miteinander verknüpft werden und dann über dieses Feld hinweg die Bits gezählt werden. Aber ein größerer Part an Algorithmen und an Programmieraufwand ist dann wieder die gesamte Clusterung, die an dieser Stelle nötig ist. Die Clusterbewertung muss normiert werden, es müssen Cluster gebildet werden, irgendwie erkannt werden, das gehört zusammen, was nicht. Das automatische Verwerfen von fehlerhaften Eingaben sollte auch funktionieren. Und was ist alles dieser Kern des Spracherkenners? SE 9001, Copyright phonetische Eingabe 1986, FONAI. Ich hatte zuerst überlegt, ob es ein Künstlername ist oder so, aber dann Dr. Sewege hat mir dann einfach phonetische Eingabe, heißt das, erklärt. Entwicklungsbeginn von dieser Technik war 1982, was 1984 eben in diesen kommerziellen Spracherkenner mündete, von dem insgesamt nur 20 Stück gebaut wurden. Und also enormer Forschungs- und Entwicklungsaufwand für relativ wenig Ergebnis. Und insofern waren dann die Entwickler froh, dass sie für den Z9001 vielleicht nochmal einen größeren Massenmarkt erreichen können und haben hierfür weiterentwickelt. Was fehlt noch alles an Software, um damit jetzt überhaupt arbeiten zu können? Gibt es Vorschläge? Mustererkennung, ja. Aber vor allen Dingen das gesamte Rahmenprogramm drumherum. Lernen, nachlernen, klassifizieren, laden, speichern. Also alles, was man braucht, überhaupt damit arbeiten zu können. Dieser Sprachekerner passt komplett in 2 Kilobyte Speicher. Die komplette Erkennung, Klassifizierung, Clusterbildung und so weiter. Aber ein kleines Rahmenprogramm drumherum, um einmal erkannte Sachen, um zu lernen, erstmal überhaupt diesen Prozess des Lernens durchzuführen, um die erkannten Muster zu speichern oder wieder neu zu laden, dass ich nicht jedes Mal nochmal einschalten, neu lernen muss, um ein bisschen in den Klassen zu streichen, fehlerhafte Ausgaben rauszulöschen und so weiter. Ein kleines Rahmenprogramm. Und dieses Rahmenprogramm umfasst weitere 2 Kilobyte, sodass ich insgesamt mit einem Programmpaket von 4 Kilobyte auskomme, um eine praktikable Spracherkennung machen zu können. Das ist aber nur dieser Part der Spracherkennung. Denn die Nutzung von dieser Spracherkennung, da gibt es leider gar keine fertigen Programme von Robotron. Da wurde auch nichts mit ausgeliefert, was auch sehr schade ist. Im dünnen Anleitungsheftchen findet man dann nur so ein kleines Basic-Programm, was eigentlich diesen Teil zeigen soll. Ich rufe die Funktion Spracherkennung auf, call DIC 76. Auf Adresse 76 war dann die Einsprungadresse für die Spracherkennung zu erkennen. Und das Ergebnis kam zurück, indem ich dann auf Adresse 81 einfach nachgefragt habe, welche Klasse wurde jetzt eigentlich erkannt. Und dann habe ich ein Ergebnis von 1 bis 50 zurückbekommen oder, wenn ein Fehler dabei war, 128, einfach ein gesetztes siebtes Bit und eine Klasse dazu. Und man kann dann mit so einem kleinen Basic-Programm wirklich schon mal experimentieren. Und auf der Messe wurden damals tolle Demo-Programme gezeigt. Zeichnen, Cursor links, zeichne Rechteck, so als Befehle alles. Und natürlich Spracherkennung, der Computer Z9001, Spracherkennung funktioniert wirklich. Und diese Programme waren leider nicht auf der Programmkassette dazu drauf, was ein bisschen schade ist, weil man dann das Ganze hätte wahrscheinlich viel eher verstehen können, wie das zu nutzen ist und funktionieren sollte. Aber von einem anderen Entwickler hatte ich dann noch eine Kassette von dieser Leipziger Messe bekommen, wo dann diese Programme glücklicherweise mit drauf waren, so dass diese jetzt auch wieder verfügbar sind und man sich angucken kann. Ja. Muss ich mal kurz mal gucken. Es gibt zum technischen Part in der Rundfunk- und Fernseh-Elektronik-Zeitung 1987 zwei Artikel über das gesamte Thema. Einmal von Dr. Cordern, Sprachsignalerkennung und Sprachsynthese, wo es vor allen Dingen um den aktuellen Stand der Sprachsynthese geht, aber auch um den Prozess der Spracherkennung Und auch da ist so der Hinweis auf unsere Systeme, bei kleineren Spracherkennungssystemen etwa 50 Worte, ist folgende Vorgehensweise typisch. Da habe ich auch dann das Bild da oben hergenommen. Also das ist so ein allgemeiner Übersichtsartikel. Interessant ist an dieser Stelle das Literaturverzeichnis, wo man da wirklich mal nachsehen kann, was hatten unsere Forscher an Westliteratur zur Verfügung, vor welchem Jahr. Und heutzutage kann man dann Google Books und so weiter auch mal da reingucken, ohne Probleme, und das nachlesen. Und in diesem Artikel wurde bereits da oben das Sprachsignalmodul für den KC87 vorgestellt, ist zu sehen, da mit dem originalen Sprechzeug SP75 an der Seite und auch die Hardware für den auch ein Sprachsynthesemodul war zu sehen. Westliche Sprachausgabe für Computer war eigentlich immer mit speziellen Bausteinen gemacht und speziellen IC, und die waren partout in der DDR nicht zu bekommen, sodass das alles diskret nachgemacht werden musste, Phonemausgabe und so weiter, und dann entsprechend große Steckkarten dafür, hat sich alles nicht durchgesetzt und ist auch nie auf dem Markt richtig erschienen. Und es gab einen zweiten Artikel von Dr. Sebeke, wo er gerade diesen Softwarebereich, diesen Analysebereich ausführlich beschreibt. Signalanalyse, Lernen, Erkennen und auch Informationen zur Hardware nochmal gibt und zur Programmstruktur. Auch hier sind noch ein paar Programmeinheiten, kurz zumindest mit Namen beschrieben, was mir damals bei der Analyse auch sehr geholfen hat, um das rauszufinden. Die Literaturmenge ist etwas geringer hier, die hier angegeben ist. Aber das sind die beiden einzigen Artikel, die in populärwissenschaftlichen Zeitschriften oder Fachzeitschriften oder nicht reinen Fachzeitschriften zu diesem Thema erschienen sind. Mehr gab es nicht. Und entsprechend wenig Aufmerksamkeit hat das Thema auch überhaupt so gefunden. Aber es ist trotzdem bemerkenswert, weil ich wirklich für keinen anderen kleinen Computer irgendwie so ein Spracherkennungssystem kenne, was industriell produziert wurde, weder für ein Spektrum noch für ein C64 oder ähnliches gibt es was Vergleichbares. Außer für kommerzielle Rechner natürlich, aber eben nicht für den Heimcomputerbedarf oder für den Kleincomputerbedarf. Und es ist wirklich toll und faszinierend, mit wie viel Intelligenz und Aufwand man doch sowas sehr Komplexes wie Spracherkennung auf so einem kleinen System machen kann. Ja, wer sich dafür interessiert, der findet auf meiner Webseite hcddr.huki.net alle Unterlagen dazu, die ich hier gerade auch erwähnt habe. Die RFE-Beiträge sind da zu finden, die komplette Software mit Quellen und allem, was dazugehört. Und ansonsten war das der Vortragsteil bei mir schon. Wer das System gerne mal live erleben möchte, das ist dann bei mir am Stand da drüben zu sehen. Man kann sich auch mal selbst versuchen, was zu erkennen. Und ja, so funktioniert Spracherkennung. Vielleicht noch als kurzer Nachtrag, wie funktioniert es heutzutage am Computer? Im Wesentlichen nicht anders. Außer, dass die Erkennungsalgorithmen natürlich wesentlich komfortabler sind. Das ging damals schon los, Ende der 80er Jahre, wurde dann schon umgestellt von einfacher Hamming-Distanz und Pausendetektion auf durchgehende Worte, in dem einfach dynamische Analyseverfahren hinzukamen, die Wortbestandteile erkannt haben. Da fallen dann Begriffe wie Markov-Ketten, vielleicht sagt einem das jemandem was dann, und die zur Analyse herangezogen werden. Und das ist der Kern, der heutzutage auch noch genutzt wird einfach. Außer natürlich wesentlich verfeinerte Algorithmen und wesentlich höhere Rechenleistungen, wesentlich höhere Referenzklassen, die zur Verfügung stehen, um erlernte Sprache zu erkennen. Das, was Microsoft und Apple heutzutage mit Cortana und Siri machen, ist eine ganz andere Klasse. Das funktioniert auf völlig andere Methoden und mit purer, gewaltiger Rechenleistung, die kein PC hat. Gut, das war's.
Ich habe mal eine Frage. Ja. Gab es da eigentlich auch Vorbilder? Ich bin ja sehr beeindruckt, dass das damals schon machbar war, mit so wenig Hardware. Gab es denn auch konkrete Anwendungen dafür?
Dieser Spracherkenner, der zu sehen war, der wurde an verschiedene Einrichtungen in der DDR ausgeliefert, diese 20 gebauten Exemplare. Es gibt eine Liste darüber, wo die alle hingegangen sind. Ich weiß, an Kliniken, um dort so Spracherkennung zu machen, und vor allen Dingen in Stahlwerken, weil da Bedieneinheiten und so weiter, da also im Stahlwerk in Frankfurt-Oder zum Beispiel, war auch einer im Einsatz, wo kennt ihr die Sache Ofen aus und so weiter kam, weil dort nur so eine Spracheingabe über ein spezielles Mikrofon möglich war, Tasten und so, das war alles Tippen mit ihren dicken Handschuhen konnten sie dann nicht und konnten eben nur schnell so eine Spracheingabe machen. Da wurde das versuchsweise eingesetzt. Die ganzen Unterlagen der Spracherkenner befindet sich jetzt alles im Technikmuseum in Halle, im Rechenwerk dort. Und die haben auch noch einen ganzen dicken Stapel Unterlagen jetzt bekommen von Dr. Sewecke. Den habe ich leider nicht mehr zur Verfügung, sonst würde ich es genauer sagen können. Also ich weiß, dass da wirklich Preise drin stehen und wirklich auch die Informationen, wo die Einzelnen hingegangen sind, konkret mit Adressen. Also Ziel war, man kann ich ja nochmal ein Dokument aufmachen vielleicht bitte. Nein, das ist es leider nicht. Es gibt noch ein Dokument, wo gerade dafür geworben wird, wo die Forschungseinrichtung dafür in der DDR geworben hat, dass es überall angewendet werden kann. Eben gerade in der Behindertenbetreuung von Leuten, die schlecht sprechen können, dass man da vielleicht so ein bisschen verständlichere Worte draus macht. Eben Sprachsteuerung in Bereichen, wo man die Hände oder keine Tastatur nutzen, die Hände nicht nutzen kann oder keine Tastatur nutzen kann. Und vielleicht auch wurde schon damals geschrieben für Ärzte, die irgendwelche Befunde diktieren sollen und wo irgendwelche Schlagworte immer wieder vorkommen. Aber das war wahrscheinlich mehr Wunschdenken, als tatsächlich zu realisieren, weil einfach die Menge von 50 Wörtern da nicht ausreicht, um was Sinnvolles draus zu machen. Also da ist leider nicht mehr so sehr viel bekannt, wo es dann tatsächlich wirklich praktisch im Einsatz war. Noch mehr Fragen? Ansonsten bin ich, denke ich, mal gut durch, zügig durch, dass es noch für eine praktische Verfügung reicht. Ansonsten wünsche ich eine schöne Mittagspause. Gut.